Hey. 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 Oh. Was ist denn das für eine Melodie? Da kommen zwei Typen, ey, ich kenne die. Das sind der Olli und der Böhmermann. Ja, fest und flauschig fängt jetzt an. Und alle Berliner sind am Bock, alle Berliner sind heiß und alle Berliner sind dabei, weil alle Berliner wissen, es geht los hier mit fest und flauschig.
Ja, ja, ja.
Jeder wird hat seine große Chance. Hier kommen die Bitches aus der Medienbranche. Sie haben beide kurze Hosen an. Hey, am Oberschenkel klebt Knoten dran. Und alle Berliner sind heiß, alle Berliner sind dabei, alle Berliner wollen den Sound hören und lieben den Scheiß. Ja, 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 ja. Hör ich da etwa Kartoffeln schießen?
Ja.
Wie Politik und mein Maulschmöckchen wird.
Ja.
Und alle Berliner sind im Bock, alle Berliner sind dabei, alle Berliner sind dabei, alle Berliner sind dabei.
Ja, wir sagen auch mal langsam, ey. Es ist Mittwoch, es ist Boomer Cringe, es ist fest und flauschig.
Ey, yo. Herzlich willkommen bei der Brückenausgabe von Fest und Flauschig, passend zum Brücken-Lockdown. Wir machen nie ganz zu, wir machen nie ganz auf, wir sind immer zwischen den Stühlen und das ist seit Jahren unser Motto und ich finde es toll, dass die Politik endlich erkannt hat, dass das ein Weg durch die Pandemie ist. Mal so, mal anders.
Brücken, wie heißt es? Brückenpandemie? Wie heißt es?
Brücken-Lockdown. Es ist erfunden worden.
Brücken-Lockdown, genau. Das ist erfunden worden von Armin Laschet.
Genau, ne, der hat den Brücken-Lockdown erfunden.
Das kann man ja kurz erzählen. Wir wollten um 18 Uhr heute am Ostermontag aufnehmen und ich habe in der Tiefschlafphase hast du mich aufgeweckt mit mehreren Anrufen, sonst würde ich immer noch schlafen. Ich habe mich um 14.30 Uhr nach der Mittagsrunde mit Juri mal kurz hingelegt, die alte Männer das ab 45 machen. Und wir haben 3 Stunden durchgepennt.
Ja, das sind diese Schlafphasen, aus denen man dann eventuell ab einem gewissen Alter auch nicht mehr aufwacht.
Du musst auf alle Fälle. Ich habe jetzt einen alten Trick, damit ich ein bisschen Frische reinbringe, habe ich mir schnell eine Cola. Ich habe noch eine Cola im Kühlschrank. Den Böhmermann schon. Der junge Fernsehmoderator Jan Böhmermann ernährt sich nämlich seit über 25 Jahren nur von Cola und Flips. Deswegen habe ich überlegt, willst du mit Coca-Cola nicht zusammen die Cola-Edition rausbringen? Eine halb ausgetrunkene Cola-Flasche ohne Kohlensäure, wo oben noch so ein Flips dran klebt. Also, das ist die Böhmermann.
Ja, oder mit Coca-Cola gemeinsam so eine Special Promi-Edition. Genauso wie Joko Winterscheid das eine Schokolade hat oder irgendwie eine Zeitung auch, dass ich einfach eine Cola-Edition habe, die Böhmi-Cola. Schmeckt aber wie ganz normale Cola, vielleicht noch mit einem extra Kick Koffein. Ja. Aber ich muss sagen, die klassische Cola, ich bin da ein bisschen weg von. Ich bin sehr auf Fritz in letzter Zeit, Fritz-Cola.
Ja, aber da ist ja noch mehr Zucker drin, oder nicht?
Ich glaube, weniger Zucker, mehr Koffein. Und ich trinke diese Cola, sage ich ausdrücklich, obwohl da die beiden Gesichter der Gründer drauf sind.
Kann man die
schwierig.
Eigentlich mal wirklich treffen, die beiden Gründer, oder sehen? Man kennt nur die Gesichter. Ich weiß, dass es in Hamburg gegründet wurde, glaube ich. Ich glaube, es sind 2 Hamburger, die da drauf sind, wenn mich nicht alles täuscht.
Man erkennt die Gesichter aber nicht so genau.
Nee, die sehen auch beide aus wie 20 Jahre Berghain auf den Fotos schon. Und die Fotos sind ja schon 20 Jahre alt. Wie sehen die jetzt? Aus.
Die sind bestimmt, die beiden Gesichter darauf, längst nicht mehr Teil der Firma. Die haben längst ihre Anteile verkauft an irgendein multinationales Konglomerat an Firmen oder an Coca-Cola wahrscheinlich. Die sind da längst raus, aber die haben irgendwie einen Vertrag unterschrieben, dass sie mit den Gesichtern dann noch draufbleiben müssen die nächsten 20 Jahre oder irgendwie sowas. Das war ja das große Bionade-Problem. Bionade ist super gestartet als progressives, fermentiertes Bio-Startup und dann wurde das irgendwie aufgekauft von so einem Major, von so einer Major-Softdrink-Firma und danach ging's bergab. Tja.
Das ist genauso mit Aniola, mit dem Getränk, was es immer noch in Hamburg in einigen Läden gibt. Das hat nichts mehr mit der alten Aniola-Ananasbrause zu tun. Das ist meistens falsch, wenn man versucht, irgendwie den Magen zu übernehmen und dann aber am Rezept rumwurschtelt. Das ist
dass wir nichts Falsches erzählen. Ich glaube, Fritz Cola ist nach wie vor in Familienhand. Da ist immer noch Beate Fritz, die Mutter, rührt da noch mit dem Holzkochlöffel immer noch täglich da in der Fritz-Cola rum. Da bin ich zur Zeit drauf. Ich habe aber auch wirklich auch schon mal eine Afri-Cola-Phase gehabt. Hatte sogar mal eine ganz billige River-Cola-Phase. Da bin ich extra zu Aldi gefahren, weil ich diesen extra Zuckerkick brauchte. Da bin ich aber runter von jetzt. Jetzt bin ich auf Fritz.
Mir hat gerade, ich suche gerade die Nachricht, ein Eistee-Tester, der im Internet relativ groß ist, glaube ich, geschrieben, was er von dem neuen Capital Bra Eistee hält. Ich versuche gerade mal die Nachricht hier rauszufinden.
Ist das jetzt hier unser neuer USP, die großen Softdrink-Tester?
Ja, es ist die Mittwochssendung mit den kleinen Tipps. Die Lebenstipps gibt's sonntags. Hier gibt's die kleinen alltäglichen Tipps. Jedenfalls, ich finde die Mail gerade nicht, habe die geschrieben. Es ist ein ganz herkömmlicher, normaler Eistee, nur dass Capital Bra draufsteht. Und er wird hergestellt von einem Händler, der sich sowieso darauf festgelegt hat, von Künstlern, irgendwelche Produkte in die Supermärkte zu bringen. Da gibt es also bereits schon irgendwelche Leute. Ihr Eistee-Freunde, pass auf. Moin Olli, ja, ist vermehrt, ihr habt über den Meer vermehrt über den Eistee von Brattee geredet bei euch im Podcast. Hier die Meinung von uns Eistee-Experten. Unterm Strich sind die Eistees okay, mehr aber auch nicht. Es ist keine Innovation in der Branche des Eistees, sondern eher eine solide Erweiterung, hinter der ein krasser Produktlaunch mit Produktlauch mit entsprechenden Testimonial liegt. Insgesamt ist stark anzuzweifeln, dass Herr Bra da wirklich seine Finger mit im Spiel hat. Wird alles von einem Getränkeproduzenten hergestellt, der sich auf diese Strategie spezialisiert hat. Ansonsten gibt es eine Reihe Eistees, die ebenso neu auf dem Markt sind und in Richtung Geschmack und Qualität deutlich höher anzusiedeln sind. Uns ist besonders wichtig, dass der Tee beim Eistee nicht zu kurz kommt. So, könnt ihr bei Eistee-Freunde auf Instagram alles weitere lesen über die verschiedenen
Tests. Ich hätte noch eine Idee für Capital Bra, für weitere zu weiterem Verkauf seiner Marke, zum Beispiel Club Brattee, also die Mate-Version zusammen von Capital Bra, Club Brattee. Und ich möchte an dieser Stelle offiziell hier mal einen Aufruf starten, wenn ihr ein Getränke-Startup seid, vielleicht sogar wenn ihr die Macher von Fritz Cola seid, Johnny und Stefan Fritz oder wie immer ihr heißt, wollen wir nicht mal für so eine Sonder-Boomer-Cringe-Sonderedition mit unseren beiden Visagen da drauf so ein spezielles Getränk entwickeln oder irgendwas, was ich gar nicht verkauft. Die hat mal so eine Kaffeelimonade. Da habe ich mal eine Flasche von getrunken. Da habe ich 3 Wochen Durchfall gehabt.
Die gibt's immer noch, die Kaffeelimonade.
Ja, aber dass wir zwei da mit unseren Gesichtern drauf sind auf so einer Sonderedition bei Fritz, statt dieser beiden Fritz-Gründer. Und dann würden wir alle Einnahmen werden irgendwie gespendet für die Olli und Jan Foundation.
Finde ich auch. Und zwar ein Eiskaffee gibt es noch nicht von Fritz.
Nee, ich möchte eine Cola haben. Ich möchte eine Cola haben mit noch mehr Koffein und noch weniger Zucker.
Also da ist schon sehr viel Koffein drin in der Fritz-Cola. Nicht, dass dir irgendwann mal das Herz aus der Brust springt, wenn du da moderierst irgendwo in der Sendung.
Höchstens, wenn ich dich sehe, wenn du gerade frisch aus dem Tiefschlaf erwachst. Da bist du gerade wirklich...
Aber
ist das Olli oder ist das Juri, der da gerade abnimmt? Wusste ich gar nicht.
Echt, ich war wirklich so... Du hast mich so aus dem Schlaf geschreckt. Und der Juri, der lag vorm Bett, der hat auch seit 2,5 Stunden schon gewartet. Ey, hier ist ja gar nichts mehr los. Der hat jetzt eine Kaustange bekommen, ist im Arbeitszimmer gerade.
Kaustange, Zwinker, Zwinker.
Ist in seinem Arbeitszimmer, liest Kant und kaut an der Kaustange.
Du, ich habe noch eine Sache ganz kurz, die ich einmal anmerken möchte, das habe ich die letzten Wochen eigentlich schon mal anbringen wollen, heute in der Boomer Cringe Edition, die so ein bisschen Product Placement mäßig, natürlich alles unbezahlt und bitte schickt uns auch keine Cola-Flaschen oder so zu, das alles unbezahlte Produkttest, wir sind sowas wie die Stiftung Warentest, nur halt völlig subjektiv.
Obwohl, ich habe eine mega gute elektrische Zahnbürste zugeschickt bekommen, die ist echt gut.
Habe ich auch zugeschickt bekommen, habe ich verlost unter den Mitarbeitern. Weil ich das.
Wirklich? Hast du die nie benutzt? Hast du nie mal mit einem
Aufsatz? Leider nein, ich muss leider sagen, ich bin da versucht da sehr strikt Jan, zu sein.
Wenn du die benutzt mal, dann geht auch mal die zweite und dritte Schicht ab da oben auf den Zähnen. Wirklich. Ja,
man sieht, wenn man deine Zähne, du hast noch so kleine 2 rote Stängel, du hast runtergeputzt bis auf den Zahnschmelz.
Ja, genau. Da guckt man noch so ganz klein kann man so weiße Sachen sehen. Ansonsten ist es reines Zahnfleisch bei mir. Nee, tatsächlich ist es wirklich richtig gut mit diesem Ding. Ich fühle mich danach, als wenn ich gerade von der Mundreinigung komme.
Okay. Du, ich muss sagen, alles, was mir zugeschickt wird, das gebe ich leider dann wirklich in die Gruppe. Oder ich habe mal so eine ganze Palette an Balsenkeksen bekommen. Das haben wir dann gespendet. Das war zur Hochphase der
Flüchtlingskrise.
Ja, also so wahnsinnig viele Leute gekommen sind, die dann in Köln irgendwie untergebracht werden mussten. Und dann haben wir das gespendet an die
Krise kann man auch nicht sagen. Flüchtlingskrise, was für ein Wort eigentlich. Eine Krise, weil Menschen Flüchtlingskrise schon scheiß Wort.
Du, ich wollte eine Sache ganz kurz sagen, bevor ich das vergesse. Wollte ich letzten Wochen schon machen. Und zwar habe ich einen neuen Ausdruck im Internet gelesen. Den finde ich ganz toll. Zur Taxierung von Reichtum. Und zwar nicht von so Reichtum, den man auf dem Konto messen kann, sondern so ein Reichtum, der sich eben im Lifestyle und im Lebensstandard niederschlägt. Und zwar ist es der Ausdruck Berry Rich. Und ich frage dich mal, ob du auch ein Typ bist, der Berry Rich ist, also der ein derartiges Einkommen und einen derartigen Lebensstandard hat. Berry Rich bedeutet, dass du im Supermarkt, egal zu welcher Jahreszeit, in der Gemüseabteilung oder in der Obst- und Gemüseabteilung zu dieser Kühlung gehst und dir einfach mal so 1-2 kleine Plastikschälchen Beeren rausholst. Sündhaft teuer, immer 3,99 €.
Überteuerte Brombeeren für 5,99 € irgendwie. Genau. Edeka, wo auch schon 2 oder 3 Leute aus der Schale was rausgenommen haben oder rumgefingert.
Und die muss man mal ehrlicherweise sagen, wenn du da nicht eine Top-Qualität nimmst, wenn die nicht ganz frisch aus der Kühlung sind, dann sind die am nächsten Tag von so einer schönen flauschigen Schicht Schimmel überzogen im Kühlschrank. Und Berry Rich ist, das habe ich irgendwo gelesen, ich fand das eigentlich ein ganz schönes Wort, um so Leute in meinem Bekanntenkreis einzuordnen, ob die Berry Rich sind oder nicht, also ob die einen derart gehobenen Lebensstandard haben, dass die im Supermarkt einfach mal so eine von diesen obszön teuren Beeren sich sowas mitnehmen, egal zu welcher Jahreszeit. Und ich habe tatsächlich einige Leute, wo ich sagen muss, die sind Berry Rich. Die haben immer ein Schälchen Himbeeren im Kühlschrank stehen zum Beispiel. Muss ich sagen, da bin ich altmodisch, weil es ist Die sind mir zu flauschig. Ich kaufe gezielt
die Beeren. Sind mir auch, die sind mir auch zu flauschig und nicht fest genug und sind zu flauschig. Und das Problem ist wirklich, nach 2 Tagen, wenn du die nicht sofort isst, dieses Schälchen für 5,99 oder so, dann hast du davon nichts mehr, weil die total schön matschig sind. Und das sind meistens ganz normale, herkömmlich handgepflegte Himbeeren. Und es gibt tatsächlich auch noch Regionen, da kannst du selber Himbeeren pflücken.
Ganz ehrlich, es gibt im Sommer, gibt's doch die Straßen, wo Brombeeren und Himbeeren ohne Ende wuchern. Also wo die einfach irgendwie gepflanzt wurden oder da einer mal eine Schale Himbeeren hingeworfen hat. Es gibt im Kölner Umland, ich habe meine eigene Himbeerroute. Das mache ich mit der Touristikzentrale Rheinland, mache ich mal Böhmis Himbeerroute. Wie damals Manuel Andrack, als er angefangen hat zu wandern, dass man so eine, wo man die schönsten Himbeerbüsche, da kann man langlaufen und kann man sich...
Ja, werden dir aber viele Himbeersammler sauer sein, weil das ist einfach so, das bleibt ja auch ein bisschen konspirativ. Ich finde das nämlich cool, selber mit so einem Sack Himbeeren nach Hause kommen. Brombeeren allerdings empfinde ich als schwieriger in der freien Wildbahn zu finden als Himbeeren.
Und man sollte immer übrigens, wenn man pflückt, Beeren in der freien Wildbahn mindestens ab Hüfthöhe, weil alles drunter, da können sich dann irgendwie Füchse dran reiben oder Wildschweine und da hast du dann am Ende mal so einen Wurm in der Brombeere, der dann aus dir nicht mehr rausgeht und der sich dann in dir festfrisst und deinen ganzen Darm irgendwann auffüllt. Aber ganz kurz, damit das dieser Begriff jetzt hiermit offiziell veröffentlicht ist, also Berry Rich zum Taxieren des Freundes- und Bekanntenkreises. Wer gibt nicht so mit Geld an oder sowas? Mittlerweile Autos und Smartphones sind keine Statussymbole, man sieht die Leute nicht mehr an, aber ein Blick in den Kühlschrank. Stehen da 2 Packungen Blaubeeren, Brombeeren oder auch mal so habe ich letztens gesehen, was ist das denn? So runtergezüchtete Mini-Kiwis, die man so ganz essen kann, die so groß waren wie so kleine Fläumchen. Also das Beeren-Business, da wird, glaube ich, richtig Kohle gemacht und das ist so hochverderbliche Ware. Und übrigens, beim Waschen von Beeren, von Himbeeren vor allen Dingen, immer auch reingucken, weil die fangen oft an, von innen zu schimmeln.
Weil das sind so kleine, die sind ja so aneinander gebackte kleine Trauben eigentlich, so also eine Brombeere und da kann der gerne mal schimmeln, das ist sehr, sehr gut. Richtig, Verbrauchertipps mit Jan Böhmer.
Bist du Berry Rich? Frage ich dich jetzt mal ganz offen. Ja oder nein?
Ich kaufe mir keine überteuerten kleinen Schälchen, wo so 10 Brombeeren drin sind, die kosten 5,99. Das habe ich bestimmt mal gemacht.
Ich habe so Pancake-Lust manchmal. Da habe ich mir morgens mal Pancakes zu machen und dann hole ich mir ein Schälchen Blaubeeren.
Ja, aber Schälchen Blaubeeren sind ja billiger als jetzt Brombeeren und Heidelbeeren und so meistens in so einer größeren Schale.
Heidelbeeren sind doch quasi kleine Blaubeeren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich meine, Brombeeren sind doch was anderes. Brombeeren sind die teuersten. Brombeeren sind
die großen, dicken Klabusterbeeren.
Ja, die sind super teuer meistens. Also wenn du die kaufst in so einer kleinen Schale, 4,99.
Ganz kurz, Klabusterbeeren ist jetzt, und wo wachsen Klabusterbeeren nochmal?
Die wachsen am Popo. Die kannst du auch, die kriegt ihr bei mir umsonst. Wir können eine Edition machen, Klabusterbeeren.
Ganzjährig, das Pflückfeld, Olli Schulz, Klabusterbeeren.
Klabusterbeeren Rich, Alter, für 6,99 kaufe ich mir noch eine Schale Klabusterbeeren. Klabüster oder Klabusterbeeren?
Klabusterbeeren. Auch wenn die Saison wieder ist, gehen wir mit der ganzen Familie bei Olli Schulz in der Poritz die Klabusterbeeren pflücken.
Die wachsen ja auf dem Rücken auch bei ihm.
Aber nicht naschen, bevor gewogen wird.
Und immer genau, immer im Kreis rausdrehen, sonst ist der Kopf mit dran.
Ja, gut.
Ich wollte ganz kurz mal heute eine Message sagen für alle Leute, die in diesem Jahr, in dieser Pandemiezeit, ein neugeborenes Kind zu Hause haben. Ihr habt das Beste gemacht, was man machen konnte. War sowieso ein Scheißjahr. Für alle, die sich fragen, was wird aus dieser Welt und so. Viele Freunde und Bekannte sind jetzt gerade irgendwie, sind entweder schwanger oder es ist gerade ein Kind geboren. Ich möchte sagen, hadert nicht. Es ist die beste Zeit eigentlich gewesen. Das Jahr war für nichts anderes zu gebrauchen, außer irgendwie vernünftig sein neugeborenes Kind vielleicht groß zu ziehen oder fürs da zu sein. Deswegen alle, die das den Kindern beneide ich ein bisschen. Und dieses Untergangsgefühl, die Welt geht unter, glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen werden sich auch immer weiter vermehren wollen. Das wird immer weitergehen. Und für alle, ich kriege nämlich ganz viele Nachrichten, Jan, von Leuten, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen und so. Deswegen einfach nur mal einen ganz, ganz lieben Gruß an alle. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr seid die Gewinner der Pandemie.
Ja, das ist richtig. Und ich habe sogar gehört, dass Leute, die, ich glaube, im privaten Umfeld von Schwangeren sind, dass Schwangere so 2 auswählen dürfen, die sich impfen können zur Kinderbetreuung. Ist zumindest in Nordrhein-Westfalen, habe ich das jetzt schon öfter mal gehört. Ja.
Das ist ja ganz gut.
Ja, ich muss eine Sache noch ganz kurz sagen, weil ich am Montag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag, weil ich mich so eingelesen habe in diese wirklich Medizinerwelt, die ziemlich verzweifelt sind, dass es immer mehr Intensivbetten belegt werden von jungen Covid-Patienten und dass, weil jetzt viele alte Leute geimpft sind, das so ein bisschen entkoppelt ist von den bisherigen Mechanismen, die jetzt fordern, Lockdown jetzt und zwar sofort, einen richtig schnellen Lockdown, habe ich das auch mal gepostet, habe selten in letzter Zeit so viel Hass danach bekommen. Lockdown, das, was wir das letzte Jahr hinter uns haben, ist kein Lockdown gewesen. Das ist ein immer wieder Aufschieben von mal ein bisschen öffnen, dann kommt noch eine Modellregionstrategie. Lockdown heißt, mal 3 Wochen einfach mal alles zu, ganz kurz mal alles zu und dann alles wieder langsam aufmachen können, weil man es dann unter Kontrolle hat. Haben wir das letzte Mal gemacht vor einem Jahr. Alles, was danach kam, war kein Lockdown.
Es waren nur 2 Wochen, glaube ich, tatsächlich, wo wir sowas mal hatten am Anfang dieser Pandemie, als erkannt wurde. Und da hieß es noch nicht mal so richtig Lockdown, sondern wurde alles runtergefahren. Und diese gesamte Scheiße, die in den Medien steht, der Mega-Merkel-Lockdown kommt jetzt. Und jetzt kommt der Super-Lockdown. Nein, wir müssen einfach...
Brücken-Lockdown.
Oder der Brücken... Irgendein Scheiß, was dazu kommt. Einfach nur ein ganz normaler Lockdown würde wahrscheinlich reichen. Ich kann so wieder sagen, in Portugal fangen die gerade wieder an, weil die einen knallharten Lockdown hatten, gerade wieder Geschäfte zu öffnen und versuchen es gerade wieder. Aber dazu muss man vielleicht erstmal einen Lockdown machen. Wir drehen uns seit einem Jahr im Kreis.
Ja, und es wird wirklich andauernd zerredet und ja, aber kann man nicht, ich habe am Ostersonntag eine Reportage gesehen von irgendeinem Pastor oder irgendein Stichwort Ostergottesdienst. Progressive junge Pfarrer haben das irgendwie schön mit viel Mühe ins Internet verlegt und ein älterer Pastor hat sich dann wirklich erdreist, ich glaube, das war in Hamburg, der gesagt hat, wir machen hier Präsenzgottesdienste, weil Gottesdienste ist ja für viele Menschen lebenswichtig, ist sowas wie ein Lebensmittel. Das heißt, ich vom Fernseher, hab den Fernseher angeschrien, ja, dann bete einfach mal eine Woche nicht und iss mal eine Woche nicht und guck mal, was der Unterschied ist zwischen den beiden Dingen.
Ja, und vor allem, wenn Gott so großherzig ist und so am Verstehen alles, dann wird er wohl eine Woche verstehen, wenn du eine Woche nicht betest, weil du gerade mal irgendwie um dein Leben, weil er sagt, ey Leute, diese Woche gibt's nix. Diese Woche ist aus.
Was für eine Rampensau musst du als Pfarrer sein, um unbedingt da die Omas in die Kirche reinzuholen? Scheiß doch drauf auf diese ganzen komischen, merkwürdigen Sicherheitsdinger, die du. Das ist natürlich ist das weiterhin gefährlich. Die Leute stecken sich einfach fucking nochmal an. Und das ist, Lockdown jetzt und zwar einmal hart für ein paar Wochen und dann ist gut. So, ganz ehrlich. Und ich finde es auch echt schwierig, sich vorzustellen, wie nach den Osterferien wir wieder Kinder in die Schule schicken sollen. Wie soll das denn gehen?
Ja. Ich will jetzt auch gar nicht so eine Horrorgeschichte erzählen. Ein Kumpel von mir, dessen Freund ist vor einer Woche gestorben mit 53, hat einen Luftröhrenschnitt noch bekommen. Wenn ich jetzt mal kurz,
Ernsthaft?
Ernsthaft, ist kein Witz. Und mit 53 Jahren an Corona gestorben. Ist ein Kumpel von meinem Kumpel Kevin gewesen, den ich jetzt nicht so gut kannte, will ich sagen, aber es ist eine wahre Geschichte und den haben sie noch versucht, mit allen möglichen Sachen zu retten. Keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken, dann abends in Nachtleben gearbeitet und ist daran gestorben. Und er hat ziemlich gesund gelebt. Also diese Scheiße existiert. Und das ist Fakt. Und du kannst daran sterben. Du musst nicht daran sterben. Du kannst Glück haben. Es kann dir nichts passieren. Du kannst dieses Virus nicht einschätzen. Aber du kannst es. Und ich glaube, jeder, der jemanden verliert, der sieht die Sache ganz anders. Okay, ja. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit runterziehen.
Ach so. Ja, komm. Letztes Mal haben sich Leute beschwert, weil wir nur so kurz am Mittwoch hier Boomer-Cringe gemacht haben. Aber letztes Mal war Pierre M. Krause.
Wir hatten Streit, weil ein Mann stand zwischen uns.
Wann kommt das eigentlich ins Netz, dieses Pierre M. Krause-Ding von letzter Woche?
Weiß ich nicht. Ich hoffe gar nicht. Ich war an dem Tag so. Du hast auch vollkommen recht. Ich war so überdreht, weil ich das erste Mal, ich sitze seit Wochen, seit Monaten. Ich habe Angst zu verblöden. Und sobald irgendein Impuls kommt, morgen muss ich zum Beispiel tatsächlich nach Hamburg fahren. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Für alles, wo ich die Wohnung verlasse, peitscht es bei mir auf einmal Gefühle und denkst so, oh geil, das Leben geht wieder los. Ich habe Pierre M. Krause nur vollgelabert über Deutschpunk-Platten, über Toxoplasma, über den Sänger Walli Walldorf und Sachen, wo der mir auch nicht, überhaupt nicht zu sagen konnte. Und dann hat er mich gefragt, das habe ich rausschneiden lassen, Jan. Ich will es mal ehrlich hier. Ja. Er hat mich zu dir Sachen gefragt. Bist du Jan Böhmermann dankbar? Hat er mich gefragt.
Wofür denn dankbar?
Ja, weiß ich auch, wofür denn? Ich habe mich damals stark gemacht, dass wir die Sendung bei Radio 1 machen durften, da habe ich gesagt. Weil damals war das ja so, dass du mit Klaas und ich mit Joko, umgekehrt, doch.
Du mit Joko, ich mit Klaas und dann haben wir beide gemerkt, dass wir von unseren beiden Moderationspartnern künstlich klein
genervt sind. Ja, dass wir genervt sind. Naja, und dann wollte ich irgendwie erzählen, dass das damals, aber es war jetzt auch nicht so eine spannende Geschichte. Und da habe ich gedacht, nee, es klingt so eitel, als wenn ich jetzt mich hier irgendwie brüsten will. Manchmal rede ich ja auch einfach mal so drauf los. Und da habe ich gedacht, nee, nicht weil ich denke, dass du dann sauer bist, sondern weil ich mich selber in dem Augenblick so selbstgerecht fand.
Ja, so ist man.
Aber weißt du was? Ich bin auch völlig aus der Übung. Tatsächlich. Wir machen hier zwar einmal die Woche die Sendung, aber es passiert zu wenig. Man ist zu wenig in einem Leben. Ich habe das Gefühl, wirklich zu verblöden teilweise und mich im Kreis zu drehen. Und mir fehlt irgendwie auch die Motivation und irgendwie gerade so ein mein Blick in die Zukunft sind die Konzerte im Mai in Osnabrück, in Bremen und die ich da spielen soll. Dortmund. Ich hoffe, dass das klappt, dass man mal rauskommt mit der Band. Ey, einfach mit 6, 7 Leuten im Nightliner, alle Corona getestet, im besten Falle geimpft und dann so ein Gefühl von dem Leben, was ich nun mal seit über 20 Jahren lebe, wieder zu haben, das wird mir wahnsinnig
gut tun. Vielleicht hast du Glück und du bist vorher noch über 60, dann kannst du dich impfen lassen.
Ja.
Toi, toi, toi.
Das wäre so schön, wenn wir das hinkriegen. Und mich nervt auch die ganze Scheiße. Ich kann ja auch mal kurz sagen, meine Eltern haben Schiss. Meine Eltern sind Mitte 60. Diese gesamte, dass man das nicht besser hingekriegt hat, Leuten zu erklären mit dieser Impfung. In manchen Ländern ist AstraZeneca erlaubt, im anderen nicht. Du kriegst aber immer wieder neue Sachen. Und wie sollst du da als 60-jähriger Mensch, wie sollst du da irgendwie nicht auch deine Angst und Befürchtung kriegen? Das ist wirklich echt ein schlechtes Informationsgehabe, was wir seit Monaten haben mit diesem Impfen.
Ja, und es ist politisch, taktisch auch blöd, jetzt irgendwie Jens Spahn sich da vorgestern hingestellt hat in so einem Impfzentrum und gesagt hat, bei einer Impfquote von, ich glaube damals, da waren es jetzt irgendwie 10% hatten jetzt die Erstimpfung drin und 5,2% die Zweitimpfung. Leute, die beide Impfungen haben, können sich auf Lockerungen einstellen, wenn 95% der Bevölkerung noch nicht geimpft sind. Das ist ja schön, dass man uns da irgendwie Hoffnung machen möchte, aber so langsam, weißt du, ich bin in der Phase der Pandemie, wo ich einfach kein Verständnis mehr habe. Ich habe jeden Scheiß mitgemacht, wie wir uns letztes Jahr hier jeden Tag zusammengefunden haben, um irgendwie so eine Art, wie erstmal uns selber versucht haben, irgendwie runterzureden und dass wir nicht in Panik geraten und dann auch selber man gemerkt hat, wie viele Leute mitgemacht haben, wie viele Leute sich an alles gehalten haben irgendwie. Und jetzt hast du das Gefühl, dass die das wirklich ein Jahr nicht hinbekommen haben. Und ab September letzten Jahres wurde einfach zerfasert und zerfusselt. Da hat er sich diesen fucking Expertenrat in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, der letztlich mit anderen Worten das sagt, was er selber denkt, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommt er politisch unter Druck und denkt sich einen Brückenlockdown aus. Der heißt nur deswegen Brückenlockdown, damit er nicht sagen muss, das ist der Lockdown, den ihr alle seit Wochen fordert von mir. Es ist wirklich eine echte Katastrophe. Es ist Lockdown jetzt und 3 Wochen einmal kurz zumachen und dann wieder entspannt alles unter Kontrolle langsam öffnen.
Ja, und das reden wir auch schon seit über einem halben Jahr, ist das auch schon das Thema gewesen. Das hätte man schon bei der zweiten Welle machen sollen. Generell hätte man das einfach mal machen sollen, weil man kann ja auch gar nicht sehen, was passiert, wenn man es nicht macht. Und wir haben es einfach nicht gemacht. Ja,
alles Gute in die Modellregion Saarland, wo jetzt irgendwie seit vorgestern ausprobiert wird, wie das ist mit Lockern und Testern und über die Grenze in Frankreich.
Aber Saarland ist okay, finde ich. Also wenn die
das Saarland ist super, ja, es ist super okay. Das Problem am Saarland ist, dass die sind alle so miteinander okay, verwandt,
dass die
sind letztlich ein großer Haushalt.
Ja.
Da gibt's kaum Regeln.
Da gibt es nicht so große Regeln, da ist das alles nicht so schlimm.
Ich habe noch 2 Tipps für dich, ganz schnell. Ja. Und für alle anderen, die es auch interessiert. Ich habe gestern Abend wirklich eine richtig, richtig tolle Dokumentation gesehen. Ich habe Seaspiracy, was du mir empfohlen hast, habe ich versucht zu gucken. Ich habe es dann nicht ausgehalten, weil der Typ anfing, seine persönliche Geschichte von sich selber zu erzählen.
Jetzt habe ich damit, das wollte ich sagen, am Anfang kommt der Typ, der seine persönliche Geschichte aussieht, der aussieht wie ein Hipster. Aber das ist kurz auch irgendwann vorbei, Jan. Da musst du einfach mal cool, das sind junge Leute, denen was auf dem Herzen liegt, da musst du als 40-Jähriger jetzt auch mal kurz über den jungen Hipster hinwegsehen können. Weil auch junge Hipster haben manchmal Sachen auf dem Herzen, Gefühle, die wichtig sind. Gefühle. Auch junge Hipster haben Gefühle.
Nee, aber warum muss der denn für eine Dokumentation über das, was falsch läuft beim Fischfang, muss er denn seine persönliche, Gonzo-mäßige Geschichte da rausholen, wie er angefangen hat, übers Meer nachzudenken?
Aber das sind wirklich nur die ersten 10 Minuten, Jan.
Okay, habe ich nicht ausgehalten, habe ich dann abgeschaltet und hab's mir mal vorgenommen.
Weißt du was, genau den Impuls hatte ich da auch und ich bin dankbar, dass ich dem nicht nachgegeben bin.
Ich hole das noch nach, weil ich kann mich auf deine Tipps eigentlich mal ganz gut verlassen. Also Seaspiracy mache ich noch. Aber was ich dann
Leute, schreibt das Jan auch nochmal bitte, das ist wirklich eine gute Doku. Was hast du gesehen?
Assassins. Und das ist ein Ding, das gibt es im iTunes Store in Amerika, ich weiß gar nicht wo sonst noch. Assassins heißt die Dokumentation und diese wirklich hervorragend gemachte Dokumentation, da kann man wirklich nichts dran aussetzen, handwerklich und technisch. Handelt von der Ermordung des Bruders von Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Diktator, von vor 2 Jahren. Das hast du vielleicht mitbekommen. Im Flughafen in Kuala Lumpur in Malaysia haben 2 Frauen mit einem hochgefährlichen Nervengift den Bruder von Kim Jong-un umgebracht. Und es war ein riesen Phänomen, es gab so Überwachungskamera-Videos und hinterher hieß es dann, diese Frauen hätten gar nicht gewusst, dass sie den umgebracht haben. Und die Geschichte rund um diesen Mordanschlag und auch was wie es den beiden Frauen ergangen ist, wie die da reingeraten sind, beleuchtet die Dokumentation Assassins, die wirklich hervorragend ist. Das lohnt sich wirklich und auch kein einziger Moment, wo man denkt, oh Gott, jetzt erzählt er seine persönliche Geschichte als Dokumacher. Das war wirklich echt ein toller
Spanner. Jan, trotzdem, ich muss das noch einmal sagen, das ist wirklich eine gute Dokumentation. Mich nervte der Hipster da am Anfang auch mit seinem Leben am Meer, aber das ist wirklich eine gute Geschichte und es ist wirklich sehr umfangreich. Du kriegst von vielen Seiten also einen Einblick. Guck's dir an, bitte.
Ja, und ich habe noch eine zweite, wo wir gerade dabei sind, und zwar eine Dokumentation, die unter skurrilen Umständen zustande gekommen ist. Und zwar heißt die Dokumentation, die gibt's im Internet, von dem Doku-Team Steuerung F. Laufenmobil, Dokumentarfilm über Prostitution gefälscht. Und das Setup dahinter ist ganz interessant. Das ist ein junges Doku-Team vom Norddeutschen Rundfunk. Und die machen eine Doku darüber, dass eine andere Doku-Autorin, die für den Norddeutschen Rundfunk eine Dokumentation gemacht hat, ihre Dokumentation in großen Teilen gefälscht hat. Und das findet dieses junge Doku-Macher-Team heraus von Steuerung F und konfrontiert sie dann und geht dieser Dokumentation, die Laufenmobil heißt und die, ich glaube, im letzten Jahr auch den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen hat, dieses Jahr nominiert war für den Grimme-Preis. Und jetzt hat dieses Journalistenteam rausgefunden, ach du Scheiße, die hat sich das alles wirklich nur ausgedacht. Und das Bizarre an dieser Dokumentation ist zum einen, dass diese beiden Doku-Teams vom NDR kommen. Also beide, sowohl die Fälscherin, die mutmaßliche, als auch die Aufklärung.
Steuerung F ist diese Jugendsendung, die auf Facebook auch immer so angezeigt wird, glaube ich.
Steuerung F, genau. Also ist letztlich ein Doku-Kanal von jungen Journalisten, die nonlinear produzieren. Ist wirklich ganz gut. Ist so ein bisschen Gonzo-mäßig, also dass die Journalistin da im On zu sehen ist. Das muss man aushalten als Mensch über 35. Aber ansonsten geht's eigentlich. Und wirklich bizarr, wie diese Autoren dieser anderen Dokumentation, Laufmobil, wie die das für sich rechtfertigt, dass sie wirklich große Teile ihrer angeblich echten Dokumentation mit Laiendarstellern nachgespielt hat. Es ist wirklich, du sitzt davor und denkst so, wie bist du jemals...
Hat das einen Namen? Wie heißt das ganze Ding?
Also der Film heißt Laufmobil, um den es geht.
Ja.
Und Steuerung F, Laufmobil, Dokumentarfilm über Prostitution gefälscht, heißt die Doku über den Dokumentarfilm. Und Elke Lehrenkraus heißt die Fälscherin. Es ist wirklich so eine Relotius-artige Geschichte, mit dem Unterschied, dass du wirklich sie da jetzt sitzen siehst, in ihrer völligen Verstrahltheit. Und ich wurde auch dann im Nachgang von ihrer Dozentin an der Filmhochschule irgendwie mit viel Energie verteidigt. Und auch der NDR will da nichts bemerkt haben, dass da irgendwie alles nicht stimmte an dieser Doku. Also wirklich... Also für Leute, die sich für Medienkritik interessieren oder für Journalismus und das Handwerk, was dahinter steckt, ist es wirklich sehr interessant. Das lohnt sich sehr. Und eine gut gemachte Doku, Steuerung F. Die andere ist ganz toll. Also weißt du, so ein Doku-Film, wie man bei der Berlinale halt jeden zweiten sieht, also hochambitioniert, tolle Kameraeinstellungen und hinterher kommt dann halt raus, alles ausgedacht, aber behauptet, dass es alles echt ist. Und das geht natürlich nicht.
Das geht nicht. Das ist auch echt ziemlich armselig.
Ja.
Finde ich auch immer. Warum man das auch macht, weil man doch eigentlich wissen müsste, dass das irgendwer mitkriegt, oder?
Ja, und total krass rausgekommen ist das wohl über die Cutterin. Also die Frau im Schnitt, die dann im Schnitt sitzen eine mehr als eine Person. Die Regisseurin hat dann zum Teil die Sachen irgendwie schon vorgeschnitten und dann sagte die Cutterin irgendwie komisch, das sieht doch irgendwie nicht echt aus. Hat er erstmal den Film zu Ende geschnitten und hat er dann irgendwie schlechtes Gewissen und hat das dann irgendwie einen Tipp gegeben an andere Journalisten, auch aus dem NDR. Und der NDR klärt quasi über sich selber auf. Das finde ich echt, echt spannend. Guck dir das mal an und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Konsequenzen bleibt.
Also auch, ich gucke mir das auf alle Fälle an. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt gerade im Brücken-Lockdown. Jan, weißt du, was du heute vor 27 Jahren, 1994, gemacht hast?
Das ist 27 Jahre her, 1994?
Ja, ist krass, ne? 1994 ist 27 Jahre her.
Bei mir nicht. Das fühlt sich bei mir nicht 27 Jahre her an. Nee, ich weiß nicht, was hab ich denn gemacht?
Ich bin zum Flohmarkt gegangen, meine Mitbewohnerin haben Flohmarkt gemacht und mein Kumpel Fred hat mich abgeholt, steht vor meiner Haustür und sagt, ey, Kurt Cobain hat sich erschossen. Das war heute vor 27 Jahren. Und ich so, echt? Er so, ja, Alter, der hat sich mit der Schrotflinte den Kopf weggeballert.
Achso, also heute ist der Ostermontag.
Heute ist Ostermontag, der 5. April.
Wenn ihr das jetzt hört, dann war es vorgestern.
Dann war es vorgestern. Es ist 27 Jahre her. Ein weiteres Mitglied im Club 27. Benjamin von Stuttgart-Barre hat gerade einen Song geschrieben, der von Thees Ullmann gesungen wurde. Und der Song heißt Club 27 und behandelt genau dieses Thema. Ist ein sehr schöner Song geworden. Hat Stucki geschrieben tatsächlich. Der macht ja auch Texte inzwischen, Musiktexte.
Aha.
Und Club 27 ist das Lied, was heute rausgekommen ist. Und das packe ich mal auf die Fidi und Bumsi-Liste. Und weil ich morgen nach Hamburg fahre mit dem Auto, vielleicht, also nur isoliert auf ein Hausboot, ich treffe niemanden, ja, packe ich noch einen richtig guten Autofahrersong für euch mit auf die Fidi und Brumsi-Liste, der euch gefallen wird. Wenn jetzt mein Spotify angehen würde, Silver Sun, warte mal, muss ich hier nochmal ganz kurz gucken, ist wieder schlecht vorbereitet alles, aber die Musik läuft, oder Jan?
Ja, die Musik läuft, was meinst du, die Musik im Hintergrund, die Abschlussmelodie läuft, kriegst du das hin noch bis...
Ja, und zwar noch den Song...
Hä?
It Doesn't Matter Why von Silver Sun Pickups, das ist richtig gute Autofahrermusik.
Okay.
Genau.
Ja, ich pack keinen Song drauf, weil du hast heute zwei, ich mach keinen und ich komme noch nicht drüber hinweg. Das Benjamin von Stuttgart-Barre hat einen Song geschrieben, den Thees Ullmann interpretiert, den Olli Schulz jetzt auf die Liste packt. Das ist mir zu viel. Da ist mir zu viel.
Ja, ich hab den Song eben gerade gehört. Ich pack den jetzt mal auf die Liste.
Okay, dann.
Was ist dir denn schon wieder zu viel hier?
Nee, das ist mir zu viel. Einfach. Ach komm, weißt du was ich jetzt drauf mach? Ich mach von Wenn wir es nicht schon drauf haben. Von Manfred Krug, wenn es draußen grün wird.
Haben wir schon mal drauf. Pack's noch mal rauf. Ist ein schöner Evergreen. Dann pack ich noch gleichzeitig rauf.
Du hast doch schon zwei drauf.
Okay, du hast recht. Ich dachte, wir machen noch ein bisschen Leute glücklich.
Nee, was? Du hast doch schon zwei drauf. Ich guck mal eben, ob mich Manfred Krug schon drauf, wenn es draußen grün wird. Dann muss ich noch einen Ersatzsong drauf tun. Wenn's draußen grün wird, habe ich schon drauf. Naja.
Ist ja klar. Deine 20 Songs, die du kennst, sind alle schon dreimal auf der Liste.
Ich habe nicht so ein Repertoire. Dafür habe ich ein unglaubliches Repertoire, einen unglaublichen Wortschatz.
Das stimmt.
Zum Beispiel Klabuster.
Klabusterbierchen. So Leute, das war die kleine Mittwochsausgabe. Haltet euch, bleibt stabil. Jan, du bist für mich echt von uns beiden, das muss man auch mal kurz sagen, der Gewinner der Pandemie, auch weil du bist so stabil geblieben. Ich würde, wenn ich einen Film drehen würde, es ist Dritter Weltkrieg, nur einer geht noch im Aktenkoffer jeden Morgen zur Arbeit, im Anzug. Das ist Jan Böhmermann. Dich würde ich in die Hauptrolle besetzen
dafür. Okay, gut zu wissen. Ja Leute, habt einen schönen Mittwoch. Chillt die Basis, wir sind am Sonntag wieder für euch da. Und bis dahin, Lockdown, Lockdown! Lockdown! Jetzt reicht's mir!
Bring Lockdown!
So, ich gehe jetzt eine Runde Nilfett in der Achterbahn spielen. Das ist mein Lieblingsspiel mit mir selber. Das ist Nilfett in der Achterbahn. Kennst du das?
Dann klampf ich auch, Tja. Nächstes Mal reden wir über Brettspiele.
Die Knete ist aber schon hart bei mir, leider. Das habe ich mir gekauft, als Kurt Cobain sie erschossen hat, das Spiel.